Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Geduldig und freundlich, darum geht's heute. Und es geht auch um diesen Kerl da, um Bill. Als ich angefangen habe, die Predigt zu schreiben, da habe ich nachgedacht, ob wohl jemand heute Morgen in das Kino gekommen ist, unten von einer freundlichen Person den Flyer bekommen hat, ihn angeschaut hat und sich gedacht hat, warum kriege ich eigentlich so einen sauhässlichen Flyer? Also normalerweise in der City Church sind die doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ja, die beiden haben sich gedacht, ja, die Lunch. Ja, also der ist hässlich, ja. Das ist so, das ist aber Absicht. Das kann man immer sagen, wenn man was irgendwie nicht so Schönes gemacht hat. Ich habe das immer im Kunstunterricht versucht, da hat es nicht geklappt. Aber diesmal ist es die Wahrheit, ja, das ist Absicht, dass er so ausschaut. Ich dachte mir, fast jeder kennt das ja von Facebook, diesen Bill. Und vielleicht gibt es ein paar schon ein bisschen ältere Leute, die kennen das nicht. Die werden am Wochenende vielleicht von ihren Kindern besucht, die können sie dann fragen und die zeigen ihnen das. Das Problem ist nur, letzte Woche wurden schon die Flyer verteilt und meine Frau kam ins Arbeitszimmer und sagt, warum habt ihr eigentlich so hässliche Flyer? Und was soll dieser Bill sein? Ja, und jetzt, wir sind noch nicht so alt, haben noch keine Kinder, die nach Hause kommen und uns das Internet erklären. Deswegen dachte ich, Bill kennt doch nicht so viele Leute. Und ich erkläre das Ganze nochmal. Bill, den haben vor ungefähr einem halben Jahr, so im Januar war das, glaube ich, wo das richtig abging, Leute erfunden, um mit diesem Bill zu erklären, wie sich denn Leute im Netz verhalten sollten. Ja, also um zu erklären, was sie an anderen nervt, wenn die damit das Internet, Facebook, irgendwas anderes zu spammen. Und sie haben dieses billig aussehende Strichmännchen gemacht. Wenn sie gut gelaunt waren, haben sie ihm wenigstens noch eine Mütze aufgesetzt und haben ein paar auch ein bisschen plumpe und arrogante Sätze dazu geschrieben und damit erklärt, wie könnte man sich richtig verhalten. Und wenn ihr das irgendwie, wenn das an euch vorbeigezogen ist, dann habt ihr ganz viel Lebenszeit gespart. Und ich zeige euch jetzt trotzdem ein paar Beispiele. Ja, das Ganze ging natürlich auf Englisch los. Vielleicht kennt ihr diese Leute, die alles fotografieren und Fotos machen. Und das gab es natürlich dann irgendwann auch auf Deutsch. Und hat sich dann irgendwann auch nicht mehr nur ums Internet gedreht, sondern auch um andere Sachen, ja. Ja, es gibt einen witzigen, also ich finde einen guten Witz, es kommen drei Leute in die Bar, ein Atheist, ein Veganer und ein CrossFit-Fan. Ja, die Frage ist, woher weiß ich das? Naja, nach 5 Minuten haben sie es jedem erzählt. Und das ist nicht erwünscht. Genauso wie bei DJs nicht erwünscht ist, immer irgendwelche Liedwünsche zu bringen. Naja, also das ist Bill, ihr habt es verstanden. Ne? Es gibt einfach ein paar ganz einfache, plumpe Ratschläge fürs Leben, was man... Und zwar schon immer auf so einer Negativfolie, also was man besser nicht machen sollte. Und Bill ist dann so der Otto-Normalverbraucher, das positive Gegenbeispiel. Wir wollen uns anschauen, was sollte man denn eigentlich als Mensch und besonders als Christ vielleicht auch einfach nicht machen. Und wir wollen positive Gegenbeispiele bringen und deswegen bei uns Bill. Und das große Geheimnis hinter dem, wie man ein netter Mensch wird, wie man ein Mensch wird, mit dem man gern Zeit verbringt, das ist die Liebe. Das ist gerade schon, Thorsten hat es vorgelesen. Paulus ist das super, super wichtig. Das ist eigentlich nichts Neues. Wir ahnen das ja, dass irgendwie Liebe wichtig ist. Eine Liebe, jetzt nicht ein Verliebtsein irgendwie in einen Menschen, sondern eine Liebe, die dem anderen nachgeht, die sich um den anderen kümmert, um den anderen schert, dem der andere nicht einfach egal ist. Und der gute alte Paulus hat das versucht, den Christen in Korinth einzubläuen. Und daraus ist geworden ein Text, Thorsten hat es schon gesagt, der wird auf ganz vielen Hochzeiten gelesen. Es ist eine Art Ode an die Liebe. Eine Ode an die Liebe, ein Text, der auch wirklich schön ist und deswegen immer wieder von Menschen zur Hochzeit vorgelesen wird. Das Problem ist ein bisschen, in Wirklichkeit ist diese Ode so eine positive Standpauke. Also eigentlich ist das geschrieben an Leute, die das überhaupt gar nicht so gut umgesetzt haben. Nämlich an die Leute in Korinth. Das ist so ein bisschen wie bei den Sci-Wie-Bill-Männchen, ja? Also man sagt zwar, Bill ist klug, Bill tut das und das nicht, aber eigentlich will man sagen, ihr alle, die ihr das alles tut, ihr nervt mich, ihr seid blöd. Also seid wie Bill und seid nicht blöd. Und so ein bisschen ist dieser Text von Paulus auch. Diese Ode an die Liebe ist auch ein bisschen so eine Art Standpauke, die positive Schlagworte bringt, geduldig, freundlich, weil die Christen in Korinth gerade nicht geduldig waren und nicht so freundlich zueinander. Also schauen wir uns diese Stadt ein bisschen genauer an. Korinth war eine Handelsstadt. Athen war schon so im Abschwung, Korinth war im Aufschwung. Und zwar, das verdanken sie in erster Linie ihrer Lage. Ihr seht da Griechenland und unten diese Fastinsel. Ja, heute ist das eine Insel, weil die Korinther einen Kanal gebaut haben. Man nennt das die Peloponnes, also dieser untere Teil. Und genau wo so ein ganz, ganz dünnes, paar Kilometer breites Verbindungsstück ist, da wurde Korinth gegründet. Korinth hatte deswegen schon in der Antike zwei Häfen auf jeder Seite und dann haben sie die Waren dazwischen ausgetauscht. Also Korinth war quasi so ein bisschen der Suezkanal der Antike. Ja? Da konnte man Geld verdienen, da konnte man Waren hin und her schieben. Und da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen, eben weil da viele Händler waren, die mit Schiffen von weit her kamen, Leute, die von oben nach unten da durch mussten, wenn sie in Griechenland irgendwie umherziehen wollten. Und deswegen war Korinth so ein Melting Pot, so ein Schmelzsiegel von ganz unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Menschen. Es gab Leute, die sind mit dem Handel auf See richtig reich geworden. Das heißt, es gab in Korinth fette Villenviertel. Es gab ein riesiges Forum in Korinth. Man kann es heute noch teilweise anschauen. Es gibt auch so eine Karte, wenn ihr das genauer hinschaut und wir noch näher hingehen. Ungefähr so sah das antike Korinth aus. Es gab da große Plätze und es gab reiche Menschen. Und die reichen Menschen sind natürlich auch reich geworden, weil arme Menschen in diesen Hafenanlagen als Dockarbeiter, als Sklaven gearbeitet haben. Also es gab sehr reiche Leute, es gab sehr arme Leute. Es gab Leute, die aus fernen Ländern kamen und es gab natürlich Griechen, die schon lange in dieser Gegend gewohnt haben. Und es gab viele unterschiedliche Religionen in diesem Korinth. Das kam da alles zusammen. Deswegen ist Korinth, sagt man heute manchmal, gar nicht so unähnlich wie eine heutige Großstadt in der globalisierten Welt. Korinth war das quasi für die Antike schon so im Kleinen. Also ihr habt jetzt so einen groben Einblick zu Korinth. Wenn ihr Gemeinden anschaut, wenn ihr zum Beispiel auch die City Church anschaut, dann gibt es ein Phänomen. Gemeinden, da sind die Leute meistens relativ ähnlich. Hier in der City Church auch. Die meisten Menschen hier, die sind zum Mittelstand. Die meisten Menschen, die hatten mal irgendwas mit Hochschule, Uni zu tun. Die meisten Menschen finden irgendwie Familie gut. Die meisten Menschen haben aber auch nicht 5 oder mehr Kinder. Also so klassisch Mittelstand, ja. Also die meisten haben halbwegs Geld, sind aber auch nicht super reich. Freie Evangelische Gemeinden, das ist so der Gemeindebund, zu dem wir gehören. Der ist so ein typischer Mittelstandsgemeindebund und wir sind alle aus recht ähnlichem Holz geschnitzt. Kommt uns anders vor, aber so gesamtgesellschaftlich sind wir sehr ähnlich. Es gibt in Würzburg zum Beispiel auch ganz andere Gemeinden. Es gibt zum Beispiel 2 afrikanische Gemeinden. Da werden sehr wenige Menschen sein, die weiß sind. Da ist vielleicht auch nicht so krass dieses alle sind im Mittelstand Ding. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gemeinden und wir sortieren das aus in unserer Gesellschaft. Wir teilen auch die Gemeinden so nach Schichten, nach Milieus ein und gehen ganz automatisch dahin, wo wir uns irgendwie zugehörig fühlen. Damals war die Lebenswelt von diesen Menschen noch viel mehr getrennt als heute. Also noch viel mehr. Der Sklavenbesitzer, der hatte mit dem Sklaven also wirklich gar nichts zu tun. Der hat ihn im Normalfall gar nicht gesehen. Der Sklave hat für ihn irgendwo in diesem Hafen gearbeitet. Da gab es irgendeinen Aufseher, dem der ganze Laden gehört hat, der ist da überhaupt nicht hingegangen. Das geht sogar so weit, dass die Leute unterschiedliche Religionen hatten. Es gab religiöse Kulte, die eher von ärmeren Menschen besucht wurden und welche, die eher von reicheren Menschen besucht wurden. Und es gab unterschiedliche Freizeitgestaltungen. Ne? Die Leute, die zum Beispiel sehr reich waren, die hatten viel Zeit. Während die anderen Leute, die haben einfach viel gearbeitet. Die hatten gar nicht so viel Freizeit zum Gestalten. Die sind sich kaum begegnet. Und das Besondere an der Gemeinde in Korinth ist, Sie sind dazu ein krasses, krasses Gegenmodell. In dieser Gemeinde in Korinth sind, wenn man diese Briefe, die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, kann man das sehr deutlich sehen. Da sind gesellschaftlich ganz, ganz unterschiedliche Leute offensichtlich in der Gemeinde. Kulturell ganz, ganz unterschiedliche Leute. Und das war für die damalige Zeit noch außergewöhnlicher wie für die heutige Zeit. Und selbst heute wäre das auch außergewöhnlich. Und die haben das über ein paar Jahre geschafft, irgendwie in dieser riesigen kulturellen Unterschiedlichkeit zusammenzubleiben. Irgendwie zusammenzubleiben. Und das Besondere ist, diese Menschen, was sie zusammengehalten hat, sie haben gemeinsam Gott erlebt. Sie haben nicht nur an den geglaubt, sie haben das gemeinsam erlebt. Wenn ihr den Brief durchliest, dann merkt ihr, es geht ganz viel um Geistesgaben, um besondere Sachen, die sie mit Gott erlebt haben, wo sie Gott wirklich eindringlich erlebt haben, wo man nicht sagen kann, naja, das ist irgend so eine ethische Werthaltung, die diese Leute haben, sondern das ist echt was Übernatürliches, was da passiert ist. Und das war so faszinierend für diese Menschen, dass sie irgendwie anscheinend zusammengeblieben sind, obwohl sie kulturell, sozial wirklich gar nichts miteinander zu tun hatten. Und bevor du dich jetzt zurücklehnst und denkst, ach, damals, da war das gut, ja, da hat Gott Sachen getan und da sind ganz unterschiedliche Menschen zusammengekommen und es war super. Nein, es hat richtig gekracht unter diesen Leuten. Paulus schreibt ihnen und sagt, kurz bevor der Text kommt, den gerade Thorsten vorgelesen hat, ihr seid ein Leib und ihr müsst es verstehen, der eine ist vielleicht wie eine Hand und der andere ist wie ein Auge, ihr erlebt unterschiedliche Sachen mit Gott, ihr habt unterschiedliche Gaben, auch übernatürliche Geistesgaben, aber ihr seid ein Leib, ihr müsst zusammenhalten und wenn ihr das nicht tut, dann macht es keinen Sinn, was ihr tut, ne? Dann bringen diese Erfahrungen, die ihr macht, das bringt euch dann nichts. Ihr müsst zusammenhalten und das, was euch zusammenhält, das ist die Liebe. Und dann schreibt er einen Text, der eben wahnsinnig bekannt geworden ist. Und er schreibt zu diesen Leuten, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in den Sprachen der Engel. Also er meint Sprachengebet, eine übernatürliche Gabe. Aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong, eine lärmende Pauke. Ja, so ein schepperndes Stück Metall. Und wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn ich also wirklich Ahnung habe von dem, wie dieser Gott ist, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, und die Korinther haben die besessen, die haben die ausgelebt, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts, nichts. Gar nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, was in dieser Kultur eine krasse Sache ist und was offensichtlich passiert ist, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Dann nützt es mir nichts. Paulus sagt, ihr erlebt tolle Dinge und irgendwie lassen die euch als Haufen zusammenbleiben, aber das ist nichts, wenn ihr keine Liebe habt. Er sagt nicht, die Gaben sind blöd und eure Erfahrungen sind falsch und Gaben sind gar nicht wichtig und Erfahrungen mit Gott sind gar nicht wichtig. Das will er überhaupt nicht sagen. Er sagt nur, wenn der Kern fehlt und der Kern ist die Liebe, wenn das fehlt, dann ist das nichts wert. Das ist ein irgendwie vernichtendes Urteil und wahrscheinlich trotzdem ein wichtiges Urteil. Weil es gibt das. Das gab es damals und das gibt es heute auch, dass wir Dinge tun, die vielleicht sogar Gott in uns reingelegt hat, Fähigkeiten benutzen, die Gott uns geschenkt hat. Und unsere Motivation ist nicht, die Liebe dem anderen damit zu dienen. Unser Ziel ist nicht, dass wir den anderen groß machen, dem anderen helfen, sondern egoistisch auf uns bezogen. Wir wollen was Geiles mit Gott erleben. Und es ist egal, was die anderen erleben. Und das ist heute wirklich eine Gefahr. Wenn man hier auf der Bühne steht, dann steht man auch wirklich in dieser Gefahr, dass man irgendwie abhebt und sich denkt, Mensch, heute sage ich mal irgendwie was Geiles, ja, na toll. Und aber nicht, die Motivation da nicht ist, die anderen voranzubringen, sie zu lieben, ihnen zu dienen, mit Geduld, mit Freundlichkeit. Das ist eine Gefahr, die gab es damals und die gibt's heute. Das heißt nicht, dass man seine Gaben nicht einsetzen soll, dass man nicht tolle Erfahrungen mit Gott machen kann, aber es kommt auf die richtige Motivation an. Sonst ist das Ganze nichts. Nada, niente. Und darum diese Predigtreihe über die Liebe. Thorsten hat den ganzen Text vorgelesen und wir werden diesen Text Stück für Stück durchkauen die nächsten Wochen. einzelne Begriffe uns genauer anschauen, schauen, was das praktisch bedeutet, weil das so unglaublich wichtig ist. Und wir wollen versuchen, das auf den Alltag anzuwenden, dass es nicht nur so Blabla ist, sondern dass wir das wirklich umsetzen können in den nächsten Wochen, das Lernen Stück für Stück, das, was wir tun, mit Liebe zu tun. Und bevor Paulus jetzt, wie bei diesen Billbildchen, ja, auch so ein bisschen negative Folien auflegt, die Liebe, die tut das nicht, die Liebe tut das nicht, die Liebe tut das nicht, Thorsten hat es gerade vorgelesen, kommt für ihn so eine Art Überschrift. Er sagt erstmal positiv, was macht die Liebe positiv aus? Und es sind zwei Sachen. Er sagt, die Liebe, die ist geduldig und die Liebe, die ist freundlich. Geduldig und freundlich. Vielleicht kennst du das aus der, hast du das so den Klang im Ohr von der älteren, vielleicht auch schöneren, aber weniger alltagstauglichen Übersetzung von Martin Luther. Da heißt es, die Liebe ist langmütig und freundlich. Langmütig. Ich habe das Wort mal weggenommen oder wir haben die NGÜ benutzt, weil vielleicht weiß man einfach gar nicht so ganz genau, was langmütig bedeutet. Hört sich schön an, aber weiß man nicht so. Deswegen geduldig. Die Liebe ist geduldig. Geduld, das ist eine Frucht des Geistes. In der Bibel werden so ein paar Dinge beschrieben, die in dir wachsen, wenn Gottes Geist in dir wohnt, wenn Gottes Geist an deinem Charakter wirkt. Da gibt es ein paar Sachen, die da wachsen, die, wie sich dein Charakter verändert. Und die Geduld, die gehört dazu. Dahinter steckt ein Gedanke oder eine Erfahrung. Echtes, tiefes geistliches Wachstum, das passiert nicht so hoppla hopp, sondern das passiert Stück für Stück. Wachsen braucht Zeit. Und dafür braucht es eine geduldige Liebe. Liebe ist geduldig, die lässt genau diese Zeit zum Wachsen, zum wirklich reif werden. Wenn andere was von deinem Glauben haben sollen, wenn du selbst was von deinem Glauben haben willst, dann braucht dein Glaube Zeit und andere brauchen das, dass du ihnen Zeit lässt zu wachsen. Vielleicht kennst du diesen Moment an der Kasse. Ich erlebe das manchmal. Ich mag solche Kassierer, die schnell sind. Ja, ich warte nicht gerne an der Kasse, die so zack, 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 zack das Zeug da drüber hauen. Und manchmal, wenn man beim Kupsch einkaufen geht, dann bei uns gehen zum Kupsch irgendwie eher ältere Leute und die stehen dann da und dann merkt man, dass sie das sehr genießen, wenn da freundliche Leute sind, die einfach langsamer sind und diese Frau Zeit lassen, ihr Zeug alles in ihre Tüte zu packen und nicht diese ganzen Sachen immer weitergeschoben werden. Man hat schon Angst, dass alles runterfällt hinten. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz kleines Beispiel. Man kann ja die Fähigkeit haben, seine Arbeit schnell zu machen, sie dann auch liebevoll zu machen, heißt, dem anderen auch genug Zeit geben, dass er das verarbeiten kann. So ein ganz, ganz kleines Alltagsbeispiel. Daran musste ich denken, wenn ich an Liebe, die geduldig ist, gedacht habe. Liebe ist geduldig, sie lässt Zeit. Und Paulus plädiert dafür, dass diese Liebe, die er gab, die sich dem anderen freundlich, gütig zuwendet, dass sie Zeit braucht. Wachstum braucht Zeit. Und wir sind in der Gemeinde oft, das geht mir auch so, auf so ein ganz unmittelbares Erleben aus. Wir gehen in den Gottesdienst und hoffen, dass uns genau in dieser eine Stunde oder eineinhalb Stunden, dass wir da mords vorankommen. Oder ich habe das in meinem Leben erlebt, dass mir ganz wichtig war, Bundesjugendtreffen, BUJU, so ein großes Event, 5000 Leute. Und dann mache ich tolle Erfahrungen. Und habe ich gemacht und das war gut. Aber wenn ich zurückschaue, glaube ich, dass in meiner Teenie-Zeit mich der Teenkreis, mein Teenkreisleiter, der Woche für Woche 2-3 Stunden in mich investiert hat, mich viel, viel mehr geprägt hat. Dass seine geduldige Liebe, mit dem, wo man als Teenager vielleicht auch unausstehlich ist, dass die mich viel, viel weitergebracht hat. Und ich glaube, darum geht es, dass Liebe geduldig ist, Zeit lässt dem anderen. Paulus selbst hat das auch so erlebt. Er reitet, er will Christen verfolgen. Das war quasi sein Job. Er war so der Chef-Christenverfolger in der damaligen Zeit. Und er reitet auf seinem Tier und dann begegnet ihm Jesus. Es haut ihn aus dem Sattel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eine krasse Begegnung. Die hat sein Leben auch verändert. Aber sein Wachstum, dass er zu einer reifen Persönlichkeit wird, bevor er dann in die Gemeinde eingreift, bevor er dieser große Apostel ist, den wir kennen, da passiert erstmal lange nichts. Es passiert schon was, aber im Verborgenen. Paulus wird an die Hand genommen von einem Christen, der ihn einführt in die Geheimnisse des Glaubens, der geduldig ist mit ihm und ihm Stück für Stück Sachen beibringt. Also es braucht diese Events, auf die wir auch aus sind, Aber noch mehr braucht es dann auch Zeit, um wirklich im Alltag dem hinterher zu wachsen, dass hinter den großen Erlebnissen, die du hast, dein Charakter, deine Seele hinterherkommt und wirklich reif wird und nachwächst. Und der Raum, der das ermöglicht, das ist eine geduldige Liebe, die dem anderen Raum schafft, Zeit lässt, um reifen zu können. Und ich glaube, das gilt für geistliche Prozesse, das gilt aber auch in ganz alltäglichen Dingen. Lasst anderen Leuten Zeit, seid geduldig, lasst denen Zeit, um wirklich zu reifen. Euren Kindern, euren Eltern, eurem Partner, euch selbst. Und dann als Zweites, die Liebe ist freundlich. Freundlichkeit oder Güte, könnte man auch sagen, das ist ebenfalls eine Frucht des Geistes. Also wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wächst auch Güte, Freundlichkeit in dir. Du wirst offenbar ein freundlicher Mensch, wenn Gott an dir wirkt. Das Wort, das hier steht, das beschreibt auch Gottes gütiges Handeln am Menschen, die Güte, die Gott hat. Ja, also es geht um eine wirklich dem Menschen zugewandte, nicht nur so eine oberflächlich eintrainierte Freundlichkeit, waren Sie zufrieden mit dem Einkauf, sondern wirklich eine Zuwendung zum anderen Menschen, die wirklich aus dem Inneren kommt. Und man merkt es ja, wenn Menschen einem wirklich freundlich begegnen, nicht nur antrainiert nett, sondern irgendwie wirklich freundlich, wenn es so eine Lebenseinstellung ist. Und ich glaube, häufig denken wir, dass Freundlichkeit einfach nur so eine kleine Sache ist. Ich sage euch, wie mein Alltag ausschaut. Mein Alltag schaut aus, dass ich eigentlich am Tag nur 2, 3 irgendwie halbwegs bedeutsame Begegnungen mit Menschen habe. Klar, man antwortet E-Mails und man telefoniert auch mal kurz mit jemand, aber wo man wirklich einem Menschen begegnet und ernsthafter mit ihm redet, länger mit ihm redet, das sind gar nicht so viele Begegnungen. Und es ist für mich zum Beispiel total entscheidend, ob dem Menschen, dem ich begegne, ob der mir freundlich zugewandt ist, ob der wirklich herzlich mir gegenüber ist oder ob man merkt, okay, dem bin ich gerade völlig egal. Wir können hier was auf der Sachebene schnell abarbeiten, aber da ist überhaupt keine Freundlichkeit da. Und das sind nur Kleinigkeiten, aber die sind auf gar keinen Fall unbedeutend, sondern die können wirklich deinen Tag, vielleicht merkt ihr das selber auch in eurem Alltag, sowas kann euren ganzen Tag irgendwie deutlich besser oder deutlich schlechter machen. Und ihr wirkt genauso auf Menschen. So eine Kleinigkeit kann von jemand anderem den Tag deutlich besser oder deutlich schlechter machen. Deswegen ist das wichtig. Die Liebe ist geduldig und sie ist freundlich. Aber man muss auch sagen, wenn wir ehrlich sind und in einer ganz normalen Welt leben, in einem ganz normalen Job, in einer ganz normalen Familie, ganz normalen Beziehungen, dann ist es auch ziemlich naiv zu sagen, die Grundlebenseinstellung, das müsste Geduld mit den anderen sein und Freundlichkeit. Man denkt dann ja auch, manchmal muss ich den anderen schon auch Dampf machen, sonst passiert nichts. Wenn du einfach in deinem Werkzeugkasten Geduld und Freundlichkeit hast, dann wirst du auf der Karriereleiter nicht besonders weit hochkommen. Da brauchst du nämlich eigentlich Durchsetzungsvermögen und solche Sachen. Ich glaube, wenn man sagt, Geduld und Freundlichkeit, das müssen wir leben, dann ist es erstmal naiv. Oder wir sind bei so einer christlichen Tugendlehre, die sagt, Karriereleiter, das ist eh nichts für die Christen. Sei einfach geduldig und freundlich, lass alles mit dir machen und lächle dabei. Ja, so eine, das gehört ja dazu zum christlichen Glauben, so eine Art Martyrium. Ich glaube, dass es auch darum nicht geht, um so eine Tugendlehre, die so ins Gesetzliche kippen kann. So musst du einfach sein. Ich glaube, dass es nur Sinn macht, in seinen Werkzeugkasten fürs Leben reinzupacken und darauf zu vertrauen, dass das gute Charaktereigenschaften sind, Geduld und Freundlichkeit, wenn wir davon ausgehen, dass uns zum einen Gott diese Liebe schenkt, die so ist, und wenn wir zum anderen irgendwie sicher sein können, wenn wir da wirklich darauf hoffen können, wenn wir das glauben können, Gott hat um diese Welt gekämpft und er hat schon gewonnen. Du musst jetzt nicht mit Härte diesen Kampf durchfechten, sondern du, weil dein Gott schon gewonnen hat, kannst du geduldig sein und freundlich sein und musst dich nicht selber irgendwie durchkämpfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir über die Liebe so nachdenken, das nicht vergessen. Das funktioniert nur, das macht auch nur Sinn und ist nicht völlig naiv, wenn du darauf hoffst und wirklich darauf vertrauen kannst, dass du sagst, Gott hat um diese Welt gekämpft, Gott hat um mich gekämpft und er hat schon gewonnen. Ich musst es nicht mehr durchkämpfen. Gott schenkt diese Liebe. Es gibt dafür in der christlichen Tradition ein Bild, dass wir diese Liebe uns nicht selbst irgendwie angearbeitet haben, sondern dass Gott sie uns schenkt, dass wir quasi neu werden in dieser Liebe. Das ist die Taufe. Wir feiern in 2 Wochen Taufe und damit wird es ausgedrückt. Die Bibel sagt, da ist etwas Neues geworden, ein neuer Mensch, weil Gottes Geist in dich diese Liebe reinlegt und Stück für Stück an deinem Charakter arbeitet. Das ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass das nicht was ist, was wir einfach nur so als Tugendlehre uns antrainieren, sondern auch was, was Gott uns schenkt, etwas Übernatürliches. Okay, ganz am Anfang habe ich gesagt, diese Bildchen, die sind ein bisschen plump. Man kann auch sagen, Paulus ist auch ein bisschen plump. Ja, also die Korinther, die haben ganz starke soziale Spannungen und sie haben Sachen mit Gott erlebt, aber die Liebe fehlt irgendwie. Und jetzt schreibt er einfach so ein paar, knallt er so ein paar Sätze raus, die Liebe ist so und die Liebe ist so und die Liebe ist so und dann soll das alles gut werden. Ich glaube, es geht darum, Schneisen zu schlagen, die grobe Richtung anzuzeigen. Das Problem ist nämlich, die ganz konkreten Sachen, wie das in deiner nächsten Woche aussehen kann, das musst du selbst entscheiden. Ich weiß nicht, mit wem du ungeduldig bist. Ich weiß nicht, wo du beten kannst, Gott, bitte schenk mir diese Liebe, diese geduldige, freundliche Liebe für diesen einen Menschen. Vielleicht für dein Kind, was dir gerade unglaublich auf die Nerven geht. Oder vielleicht für einen Arbeitskollegen. Oder einen Nachbarn oder einen Typ, der bei der Hausverwaltung arbeitet und du hast anstrengende Mails und Telefonate mit dem. Ich weiß nicht, wie das genau ausschauen wird. Und darum haben wir uns was überlegt, ein Experiment. Ja, du siehst gleich da hinten wieder diese 2 Begriffe von eben. Und wir haben Zeit, richtig Zeit, 5 Minuten. Und du kannst nachdenken, wie könnte das in der nächsten Woche für dich konkret ausschauen. Ein Beispiel hast du, wenn du an der Kasse arbeitest, sei geduldig mit den Leuten, die langsam die Sachen einpacken. Oder sei geduldig, wenn du hinter denen wartest. Aber die meisten werden wahrscheinlich nicht an einer Kasse arbeiten, sondern irgendwo ganz woanders. Und deswegen überleg dir das, aber teile es mit uns. Ihr seht da oben eine Nummer. Ihr könnt gleich dahin eine SMS schicken. Und dann sehen wir eure kurze Nachricht. Wir hacken die dann rein. Ihr werdet die fast live quasi dann da sehen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, und es wäre cool, wenn ihr das teilt, die anderen mit reinnehmen, wie das für dich konkret ausschauen kann in der nächsten Woche. Was du für eine Idee hast, weil deine Idee, wie das in deinem Leben konkret ausschauen kann, vielleicht jemand anderem hier im Raum unglaublich inspirieren kann und eine super Idee sein kann, wie er das in der nächsten Woche leben kann oder sie das leben kann. Ich hoffe, ihr seid dabei bei diesem Experiment jetzt hier mit den SMS im Gottesdienst und nächste Woche, wenn wir versuchen, als Gemeinde das Realität werden zu lassen, eine reale Liebe in Würzburg. Das hoffe ich. Und ich möchte dafür beten. Jesus, das ist erstmal komisch zu hören, dass die Leute was mit dir erleben und es trotzdem noch nicht passt, weil die Liebe fehlt. Und manchmal ist Liebe irgendwie so ein ganz großes Wort und schwer greifbar für uns, für mich schwer greifbar. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst jetzt und in der nächsten Woche wieder ganz konkrete Schritte ausschauen können. Und dass du uns begleitest, dass du uns das schenkst, dass uns das gegeben ist, die auch gehen zu können. Und du hast das gesagt, wo dein Geist in uns wohnt, da trägt er Früchte. Und wir wollen die erleben. Diese Freundlichkeit und die Güte. Und wir bitten dich, dass du das in uns wachsen lässt, dass du das reifen lässt, wie so eine Frucht. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.